Freie Wahl im Glasfasernetz. Das Technikmagazin Digital wird euch präsentiert von Stadtwerk Winterthur. Lokal vernetzt, global verbunden. Mehr zum Glasfasernetz auf www.stadtwerk.winterthur.ch.
Im Internet, das von den Geheimdiensten unterwandert ist, sind wir die unbeugsamen Gallier. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Wir haben die Sendung der Woche 47 im Jahr 2013 vor uns und wir haben letzte Woche ausführlich über die NSA und das Ausmaß der Überwachung geredet, die der Whistleblower Edward Snowden enthüllt hat. Wir haben überlegt, was die Konsequenzen sind und wie es umso wichtiger ist, dass wir Demokratie und den Rechtsstaat verteidigen. Und heute geht es darum, dass man sich ja durchaus auch technisch wehren kann. Man kann sich vor der totale Überwachung schützen. Wir üben ein bisschen die digitale Selbstverteidigung und euer Trainer heute ist unter anderem neben mir Kevin Rechsteiner.
Hallo miteinander.
Machst du so Selbstverteidigung?
Ja, ich glaube eben, ich bin ein bisschen nachlässig in dem. Nein. Ich habe das ganz am Anfang, wo das aufkam mit dieser Mail-Verschlüsselung, habe ich das gemacht, mit dieser PGP-Verschlüsselung, habe ich unlässig gefunden. Und irgendwann war es dann nicht mehr so lässig und irgendwann habe ich aufgehört.
Man ist immer so in einem Dilemma zwischen Komfort und Sicherheit. Und das sind eigentlich so ständige Gegensätze. Das ist immer so der Zielkonflikt. Und dort sind wir wahrscheinlich, und das könnte vielleicht auch unser Verhängnis werden, einfach ein bisschen zu, da neigen wir dann zu sehr auf Seite von der Trägheit und von der Faulheit. Weil mir geht es auch so.
Ja, es ist doch so. Es ist doch irgendwann einfach zu kompliziert und zu mühsam. Vor allem, ich weiss nicht, aber ich sage jetzt mal 90% von diesen Mails, wahrscheinlich mehr, von dem, was ich schreibe, könnte jemand mitlesen. Und es wäre mir ziemlich egal. Also das sind Geschäftsmails. Kannst mal vorbeikommen und das mal anschauen. Also es ist so, lies doch das.
Ich hatte vielleicht als Medienmensch sowieso noch ein zusätzliches Problem, weil viel von meiner Kommunikation landet ja in der Öffentlichkeit. Und da kann man sagen, ja, es ist schon weh. Natürlich würde es mich jetzt ärgern, wenn mein Artikel eine Woche bevor er veröffentlicht wäre, eigentlich schon irgendwie rausgesickert wäre. Aber es ist weh so, ich kommuniziere ja eh für das Publikum und dann ist es so ein bisschen nochmal egal. Aber natürlich gibt es schon die Sachen, die ich gerne möchte, einfach, dass die für mich bleiben und dass das meine Privatsphäre ist.
Aber du kommst sicher als Medienmensch manchmal auch Informationen an, wo es heisst, du darfst die erst ab einem gewissen Punkt rausgeben.
Genau.
Also, hat es dir noch nie gegeben, dass irgendetwas dann durchgesickert ist? Also nicht bei dir, sondern einfach, dass das generell raus ist, irgendetwas, was du kennst.
Das kommt immer mal wieder vor. Und das sind also die Embargos oder die, ja, einfach die Unterverschlusssachen, die du musst unterschreiben auch häufig. Das ist auch etwas Doofes natürlich. Und weil das ist dann häufig auch so weit voraus, dass dann, wenn es dann dürftest, veröffentlichen, eigentlich schon wieder vergessen hast, um was. Oder dass dich dann schon nicht mehr interessiert. Also das ist also ein Unfug, alles in allem. Aber das kommt tatsächlich vor. Und eben, die werden ja gern und immer häufiger unterlaufen. Jetzt, wir haben schon angedeutet, eigentlich den Dreh- und Angelpunkt für die Selbstverteidigung, die digitale gegen die Überwachung, das ist die Verschlüsselung. Und ich habe mit dem Maggie schon mal eine Sendung gemacht, das Digital 173 vom 31. August 2012. Da ist es um das Thema gegangen. Wir haben geredet, wie das funktioniert und wir tun es jetzt kurz rekapitulieren. Also, Verschlüsselung ist, grob gesagt, man nimmt einfach einen Text, eine Datei, da kann irgendetwas drinstehen, Bits, aber normalerweise stehen die Buchstaben drin und die tut man so verändern, dass man, wenn jemand die Datei sieht, dass er nichts damit anfangen kann. Aber natürlich muss der Prozess reversibel sein, das heisst, man muss wieder zum ursprünglichen Text zurückkommen und das ist der ganze Zauber, oder?
Ja, das ist eigentlich der ganze Trick davon. Die Verschlüsselung basiert eigentlich auf Primzahl und Pi, ungefähr, kann man sagen. Das sind so.
Also es gibt die ganz einfache Verschlüsselung, die früher euren Browser hatte, die heisst ROT13 und die hat einfach alle Buchstaben um 13 Zeichen vorwärts gesetzt. Und dann hast du es müssen vor wie 13 Zeichen zurücksetzen, oder ich glaube, weil das Alphabet, wie viel, 26 Buchstaben, wird es automatisch, wenn es nochmal 13 Zeichen vorwärts setzt, ist, hast du wieder gleich, hast wieder das, was vorher. Das ist natürlich relativ einfach zu knacken und man kommt so einem Text auch rein auf die Spur, wenn man so nach Buchstabenhäufigkeit ja. geht. Also wenn du siehst, was ein E ist, also E's und so kommen häufig vor. Wenn du kannst zählen, was die meisten Buchstaben sind das wahrscheinlich die E's. Und dann musst du noch ein paar andere Sachen herausfinden. Du kannst mit häufig Wörtern der, die, das findest du wahrscheinlich in einem deutschen Text. Mhm. Und dann hast du es relativ gleich ja. mal, wenn du ein paar hast. Und da sind natürlich so die modernen Algorithmen ein bisschen besser, weil die haben, die nehmen nicht einfach so einen ganz einfachen Mechanismus, sondern die haben einen Schlüssel und dann wird es natürlich schwieriger, wenn du sagst, eben wie dann der Schlüssel angewendet wird. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht im Detail diskutieren, aber es ist tatsächlich so, wenn ihr sagt, ihr habt einen Schlüssel von 256 Bit oder so und der wird dann durchrotiert für die Verschlüsselung, dann kann man das, also dann seht ihr, dann greifen die statistischen Methoden schon nicht mehr. Man kann nicht einfach nur drauf schauen. Idealerweise verändert sich dann zum Beispiel auch die Länge von dem Text ein bisschen, dass man nicht kann sagen, wenn das jetzt irgendwie 1000 Zeichen lang ist, dass der Originaltext auch 1000 Zeichen ist. Und so wird das dann immer durch mathematische Verfahren kniffliger da drauf zu kommen. Und eben der Clou ist eigentlich der Schlüssel und je länger das der ist, desto schwieriger wird es, das zu knacken.
Genau. Und die Problematik von dem Ganzen ist natürlich eben nicht nur, ich muss die Verschlüsselung haben, sondern eben auch der Gegenpol muss auch wissen, wie er das wieder auseinander.
Nein, genau. Also das ist, es nützt einem nichts, wenn es sicher verschlüsselt ist, aber man nicht mehr herausfindet, was in dem Text steht, dann hat man nichts gut. Und dort hat man ja immer das Problem, dass man ja, den Schlüssel muss, den darf man nicht verlieren.
Genau.
Und das heisst, man muss dann den, und den darf auch niemand sonst haben, wo könnte das Interesse haben, den Text zu entschlüsseln, sonst ist die Sicherheit natürlich nicht mehr gewährleistet. Und darum hat man das Problem, wenn man den Schlüssel dann an seinem Gegenüber den übermittelt.
Ja, also ich glaube, das ist einfach auch wieder das Problem. Man hat bevor man überhaupt das ganze Verschlüsselungsding machen muss, man ja am Gegenüber den Schlüssel übermitteln, dass man das wieder aufmachen kann. Also es ist einfach eben der Komfort leidet.
Genau, aber das ist mit diesen symmetrischen Verschlüsselungen und die braucht man ja häufig relativ zum Beispiel bei AES, das ist WLAN zum Beispiel, all die Sachen, PGP, die du vorher schon genannt hast, die brauchen alles die symmetrischen Verschlüsselungsverfahren, wo man dann immer einfach den Schlüssel muss sicher behalten. Und dann gibt es aber noch das asymmetrische Verfahren und das ist eigentlich noch eine raffinierte Sache. Dort hat einer mal herausgefunden, dass ich ja eigentlich zwei Schlüssel, also dort hat man zwei Schlüssel. Und der eine, den kann man öffentlich machen, den kann man ins Internet raus tun und den darf jeder wissen. Und den braucht man dann, um den Text, den die anderen einem sollen schicken, zum Verschlüsseln. Also das heisst, der öffentliche Schlüssel, der dient zur Verschlüsselung. Und da kann jeder etwas verschlüsseln, aber man kann es nicht entschlüsseln mit dem öffentlichen Schlüssel. Und das geht nur mit dem privaten Schlüssel, den ich bei mir zuhause sicher aufbewahre. Und solange ich den nicht rausgebe, dann funktioniert das eigentlich gut.
Ja, und ich glaube, das ist auch, es wird immer mehr also in die Richtung genutzt. Aber es ist natürlich auf diese Art eine einseitige Kommunikation. Also verschlüsselt kommt zu mir, ich kann es aufmachen. Ich kann dem aber nicht, oder mal, ich kann eigentlich, wenn der andere jetzt auch einen öffentlichen Schlüssel hat, kann ich das gleiche Spiel wieder zurückmachen. Aber,
genau, also das ist, wenn man dann mal, eben die Verschlüsselung kann man natürlich überall brauchen. Man kann seine Dateien so verschlüsseln, man kann seine E-Mails so verschlüsseln, man kann verschlüsselt chatten. Es gibt, oder Skype würde eigentlich verschlüsselt funktionieren, also man kann verschlüsselt telefonieren. Das Problem ist dort, dass eigentlich die mathematischen Algorithmen funktionieren. Die sind bewiesen, dass die verheben, aber das ist natürlich immer nur das eine, weil so ein System ist ja nicht reine Mathematik, sondern du musst das zum Brauchen, musst es können musst eine Implementation haben davon, du musst eine Verschlüsselungskomponente in deinem Mailprogramm haben und die wiederum kann natürlich ihre Mängel haben.
Das ist so und ich glaube, dort liegt auch der Knackpunkt von dieser ganzen Verschlüsselungsgeschichte, weil oft sind Dateien lokal nicht verschlüsselt, also man vergisst es einfach und hat das Gefühl, ich arbeite ultrasicher und du all meine Mails verschlüsseln, aber ich schicke dir einen Link auf Dropbox, wo das Word-Dokument drin ist. Also das ist dann auch so wieder mittelsicher. Also ich glaube, man muss sich ganz, ganz viel Gedanken machen, wie man möchte arbeiten und wie, dass man da vorgehen.
Es gibt wahnsinnig viele Angriffspunkte, das haben wir auch gesehen, über die NSA, die probiert die Verschlüsselung zum einen einfach zu knacken mit dieser Brute Force, da haben wir letzte Woche darüber geredet, dann probiert sie auch die Systeme zu schwächen, in dem halt, zum Beispiel, wenn du häufig schaffst die Verschlüsselung auch mit einer Zufallszahl und dann kannst du so einen Zufallsgenerator, brauchst du dann, der die Zahl erzeugt. Und dann ist zum Beispiel, glaube ich, so ein Trick von der NSA, dass sie einfach den Generator so macht, dass er zwar aussieht, als ob er zufällige Zahlen würde liefern, aber in Tat und Wahrheit recht berechenbare Zahlen liefert. Und dann, wenn du die Zahl kennst oder kannst rekonstruieren, dann kannst du natürlich die Verschlüsselung viel einfacher aushebeln. Aber um als Benutzer zu merken, dass jetzt da eine Schwachstelle vorhanden ist, das ist eigentlich quasi unmöglich. Das schaffen wir als Normalanwender nicht.
Ja, das ist so. Es geht auch viel zu tief in die Technik hier. Und dass man herausfindet, dass etwas, wo man davon ausgeht, dass es sollte zufällig sein und es eben nicht zufällig
ist. Das ist quasi fast
ist unmöglich. Schwierig, aber ja.
Trotzdem, ich sage, Verschlüsselung ist wahrscheinlich im Moment das Beste, was wir haben. Und darum reden wir darüber, wenn man sie im E-Mail kann brauchen kann. Da gibt es ja zwei Verfahren. Du hast das eine schon mal genannt.
Ja genau, das ist das PGP, P3P, gibt es schon ewig nicht. Ich bin mir jetzt gerade überlegt, wenn ich das genutzt habe, aber das ist 15 Jahre her.
Es ist leider trotzdem nicht, das P3P ist nicht in dem Mail-Programm eingebaut, das musst du meistens irgendwie drauf klüttern und dort fängt es natürlich schon mal an. Aber du kannst eigentlich, wenn du das Mail-Programm hast, wie Thunderbird zum Beispiel, dann kannst du das Enigmail installieren. Ja. Und das, dann musst du das mal installieren. Dann musst du einen Schlüssel haben, den generierst du dann für dich. Und dann muss dein Gegenüber natürlich auch das Enigmail brauchen, auch einen Schlüssel haben für sich selber. Und dann kann man da verschlüsselte Mails austauschen.
Und ich glaube, das ist eigentlich wäre das recht sicher vom System her. Es hat sich einfach wirklich nicht durchgesetzt. Das hat es einfach niemand.
Ja.
Aber vom Prinzip her wäre es, glaube ich, nicht so schlecht.
Und es gibt noch ein zweites, das heisst das S-MIME. Das ist tatsächlich schon beim Outlook zum Beispiel eingebaut, beim Thunderbird auch. Dort gibt es eine zusätzliche Schwierigkeit, weil man dort sein Zertifikat nicht kann selber machen kann, sondern das kommt man offiziell von einer Zertifizierungsstelle über. Da gibt es verschiedene Klassen. Die dritte Klasse ist dann, dort müsst ihr euch ausweisen. Und dort wird auch ein Pass wird eure Identität mit einem Pass überprüft und dann wird das Passwort an die E-Mail-Adresse gehängt. Und dann kann man mit dem Zertifikat und dieser Verschlüsselung nicht nur ausweisen, dass das Mail sicher ist und nicht mitgelesen worden ist, sondern man kann auch sagen, jawohl, das ist von mir, weil meine Urheberschaft und ich als Absender wird bestätigt. Das ist eine gute Sache, aber die Zertifikate, das ist auch eine teure Angelegenheit. Ja. Also die wirklich mit der Level 3 oder Klasse 3, wo eure Identität bestätigt ist, die gibt es, glaube ich, nur für relativ viel Geld in Unternehmen rein. Aber man kann auch Klasse 1, wo einfach, dort ist einfach nur die Echtheit von der E-Mail-Adresse bestätigt und dann könnt ihr die brauchen. Die gibt es zum Teil auch gratis. Die könnt ihr in der Hilfe vom Thunderbird dort die aufrufen und dort zum Stichwort S-MIME, also S-MIME, nachforschen, da gibt es Hinweise, wenn man ein Zertifikat überkommt. Es gibt zum Beispiel auch Symantec gestellt, es gibt noch viele andere Dienstleister, aber unter anderem Symantec stellt die aus für, glaube ich, um die $23 oder so pro Jahr und dann kann man dort hat man den Vorteil, dass man keine Software muss noch zusätzlich installieren und das kann man im Outlook, wenn man so eine ID hat, dann dort rein tun. Dort
integrieren.
Aber man muss es natürlich einfach machen, ja.
Ja.
Und der andere muss es auch machen mit dem, wo man Mails
und das ist eben das Problem.
Aber es gibt ja noch so ein paar Alternativen. Es gibt zum Beispiel auch Dienste, die einem das machen. Nur hat man jetzt da Lavabit ist ja einer gewesen, wo zum Beispiel der Edward Snowden, glaube ich, gebraucht hat. Aber der hat vor kurzem zugemacht. Hast du die Geschichte verfolgt?
Nein, nicht wirklich. Ich habe das nur mitbekommen aus dem Geschichte raus. Bin jetzt mal auf die Seite und es hat so grosse Meldung, grosser Text drauf. Also ja, gibt es nicht mehr. Aber was ist dort die Geschichte dahinter?
Ich habe einen Podcast gehört, wo er das ein bisschen erzählt hat. Und dort ist einfach eines Tages ist das FBI vor der Tür gestanden und hat gesagt, ja Herr, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heisst, Herr Lavabit, wir möchten gerne, dass Sie uns Ihre SSL-Schlüssel aushändigen.
Herr Levison.
Das kann sein, ja.
Ladar Levison.
Genau, das ist er.
Ja.
Und das heisst, mit diesen Schlüsseln hätten sie natürlich nicht nur einfach seine ganzen Mails können mitlesen von allen Leuten, die diesen Dienst brauchen und in der Meinung, dass er sicher ist, dass er verschlüsselt ist, sondern sie hätten auch können seine andere Kommunikation, also was er intern macht, ja. Seine Server, einfach, es wäre quasi... Man sagt das auch, so, glaube ich, auch die Schlüssel zu der Schatzkammer. Wäre das
gerade gewesen. Alles.
Und das ist natürlich auf eine Art noch verblüffend, also dass dann da das FBI nicht kommt und sagt, wir haben jetzt da einen von deinen Kunden, wo wir wissen wollen, was der macht und wir haben da einen Gerichtsbeschluss, sondern wir haben da einfach eine Anforderung, dass du uns deinen ganzen Dienst aufmachst, sperrangelweit, und dass er dann das aber nicht einmal seinen Kunden dürfte mitteilen, dass das der Fall ist. Das heisst, seine Kunden hätten den Dienst weiter gebraucht. Im Irrtum, im Irrglauben, dass der sicher ist. Und ja. Das finde ich schon noch krass.
Das ist eigentlich das Faszinierende daran, dass die können reinlaufen und sagen, so, jetzt hätten wir gerne alles.
Genau.
Und
du darfst nicht mal etwas sagen.
Es ist nicht mehr gezielt auf jemanden, sondern einfach mal grundsätzlich, ja. Wir hätten gern.
Und seine einzige Massnahme, die er sich zu helfen gewusst hat, ist, er hat einfach seinen Laden zugemacht, weil er gesagt hat, ich kann nicht mehr gewährleisten, so unter diesen Umständen, dass ich wirklich den sicheren Dienst, den ich meinen Kunden versprochen habe, weiterhin anbiete. Und dann hat er halt den Laden zugemacht. Und es gibt jetzt, glaube ich, die Idee ist jetzt, dass seine Software, die er gebraucht hat, als Open Source dann rauskommt, Darkmail heisst die, und dass man dann ganz viele andere Dienstleister, die vielleicht dann auch nicht in den USA die heiß sind, die dann den Dienst weiter können anbieten können. Und das ist, ich habe einen gefunden in der Schweiz, der heisst MyCollab, also MYKOLAB.com, ist ein Schweizer Dienst, bietet auch so verschlüsselte Kommunikation an, wird häufig als Alternative zu Lavabit gehandelt, aber wie wir schon gesagt haben, also es ist schwierig zu sagen natürlich aufgrund von außen, wie sicher das denn die sind und ob die ihre SSL-Schlüssel irgendjemandem gegeben haben oder nicht, das weiss man einfach nicht.
Ja, das ist so, also schlussendlich ist ja gleich irgendeine fremde Person irgendetwas an dem Ding am Machen, wo ich keinen Einblick habe, also muss ich davon ausgehen, dass die Person das einfach wirklich macht und sonst habe ich keinen Einfluss.
Genau, ja. Und das ist ein bisschen unbefriedigend.
Ja, da gibt es einfach so den nächsten Schritt, dass ich mir einfach überlege, okay, stell mir einen eigenen Mail-Server
hin. Also das ist wahrscheinlich die Konsequenz, wenn man sagt, wenn man wirklich sicher sein will, dann muss man wahrscheinlich das selber betreiben und dann weiss man, wenn es nicht sicher war, dann hat man wahrscheinlich auch einfach selber einen Fehler gemacht und dann ist man selber geschult gewesen. Aber man hat es wenigstens in der Hand gehabt.
Genau, man hat es probiert. Es ist eben, da ist natürlich wieder die Problematik. Es ist, ich glaube, auch unbequem, einen eigenen Mailserver einfach zu betreiben. Es ist nicht etwas, was ich mal schnell am Sonntagnachmittag aufsetze. Also ich muss mir da relativ viel Gedanken machen, gerade auch wenn das Thema Sicherheit und Verschlüsselung soll reinkommen. Nicht ganz einfach. Und auch dort eben, es leidet wieder der Komfort. Ja. Ich möchte doch einfach ein Mail verschicken.
Genau. Ich habe einen Dienst oder eine neue Software getestet, die heisst 8-Bit-Message und die ist noch eine ganz interessante Sache, ich habe am Tag ja schon darüber geschrieben, die funktioniert so, dass sie einfach auch rein verschlüsselt schafft natürlich, das ist dort das zentrale Konzept und man braucht dort als seine E-Mail-Adresse eigentlich seinen öffentlichen Schlüssel, also das ist der, wo man Nachrichten damit kann verschlüsseln kann. Und das heisst, wenn man eine Nachricht an jemandem schickt, dann verschlüsselt man die mit dem Schlüssel vom Empfänger und schickt sie dann einfach ins Netz raus. Und dann ist das so eine Art Peer-to-Peer-Netzwerk. Also alle sind mit allen verbunden. Es gibt keinen zentralen Server. Und die Nachricht wird in diesem Peer-to-Peer-Netz einfach von Station zu Station weitergereicht. Und jeder probiert sie zu entschlüsseln. Und der, der sie kann entschlüsseln, für den ist sie dann bestimmt gewesen.
Das ist so ein lustiges Prinzip.
Das Schneewittli, oder? Ich glaube, das ist Schneewittli. Nein, das ist nicht Schneewittli. Das mit dem Blut ist in meinem Schuh.
Blut ist in meinem Aschenputtel.
Schuh? Aschenputtel. Ist Aschenputtel. Entschuldigung, meine Grimmschen Basics sind nicht ganz
was so solide. Was hat Aschenputtel mit Verschlüsselung zu tun? Hilf mir schnell.
Das Aschenputtel ist doch dann gefunden worden, dass sie die...
Ah, der Schuh.
Genau.
Ah, sie, ja, stimmt.
Sie hat ihren Schuh verloren.
Der Schuh ist der Schlüssel.
Okay. Sie hat ihren Schuh verloren und sie ist dann vom Prinz, glaube ich, daran erkannt worden, dass der Quadratlatschen dann nur ihr gepasst hat und allen ihren sieben Schwestern eben
mit
nicht.
Mit den dicken Füßen, die genau. Haben nicht können anlegen.
Und das ist das gleiche Prinzip, oder? Wenn einfach der Schuh passt, dann ist die Nachricht für euch. Das heisst eben sogar, dass man nicht nachvollziehen kann, an wer dass die Nachricht eigentlich gerichtet ist. Weil das ist ja beim E-Mail sogar, wenn das E-Mail verschlüsselt ist, dann weißt du natürlich die Adressen ja, und Betreff und so. Das ist alles immer noch nach wie vor im Klartext. Also das heisst, das sieht man weiterhin. Man sieht, wenn wir uns E-Mails, auch wenn die verschlüsselt sind, austauschen, sieht man trotzdem, dass wir miteinander kommunizieren. Da, ja. Und das langt in vielen Fällen ja sogar schon. Oder es ist schon ein Einbruch in die Privatsphäre. Und darum ist dort das Bitmessage eigentlich noch eine spannende Sache, weil du jetzt sagst, da kannst du dir auch ganze Schwette von E-Mail-Adressen generieren lassen, musst nicht immer die gleiche brauchen, kannst die je nach Sinn und Zweck durchwechseln. Also du kannst dort wirklich also deine Identität und so ein bisschen verschleiern und ich habe es ausgetestet, es funktioniert, aber es ist natürlich wiederum alles andere als komfortabel. Und durch das, dass die Nachrichten auch dann durch das Peer-to-Peer-Netzwerk durch wandern und dort von verschiedenen all diesen Rechnern müssen getestet werden, dauert es natürlich länger, bis so eine Nachricht auch ankommt. Aber ich würde jetzt sagen, für jetzt, wenn ihr einen Teil von eurer Kommunikation habt, wo ihr findet, der geht jetzt niemand an, dann wäre es wahrscheinlich eine gangbare Methode. Bitmessage heisst das Ding, ist allerdings auch noch nicht, also es hat noch keinen Security Audit gegeben, wie sicher die Implementation ist, weiss man dann eben auch noch nicht.
Ja, dort scheitert es wieder mal an der Verbreitung. Aber wenn du das testet hast, gibt es noch mal jemand anderen in der Schweiz, der das auch hat?
Ich habe es dann mit meinem Kollegen beim Tag getestet, ja.
Also es gibt mindestens zwei Leute, die es irgendwann mal in Betrieb gehabt.
Und dann hat es dort funktioniert, ja. Wir haben noch ganz viele andere Dienste, ich glaube, die können wir jetzt nicht alle runterbeten, aber ich habe noch eine lustige Webseite gefunden, wo man ein bisschen nachschauen kann, weil es gibt jetzt auch ganz viele Tipps und Tricks so von den Medien, was man brauchen als verschlüsselte Messenger. Zum Beispiel, da gibt es den Himmel.is, also das ist der vom Pirate Bay Mitbegründer Peter Sunde, den gibt es zum Beispiel. My Enigma, das ist so eine Schweizer Entwicklung, oder Threema, also mit TH und T-H-R-E-E-M-A.
Wir müssen mal eine Sendung machen, nur übernehmen von so Dienst und Start-ups. Das wäre mega lustig.
Und dann so das Dramatic Reading machen, nur von
ja,
den Namen.
Wie man die ausspricht. Threema.
Threema, ja.
Das kommt von Dreamer.
Meinst
du? Keine Ahnung.
Ich habe keinen Schimmer. Also Threema, das ist so ein Schwein. Aber eben, es gibt ganz, ganz viel. Aber es gibt da Webseiten, wo die alle schön aufführt, die Dienst. Und die hat einen tollen Namen, finde ich. Die heisst Prism Breaker.
Ah, Prism Break.
Also in Anspielung an Prison Break, die Fernsehserie, die dann allerdings recht aus der Fuge gelaufen ist, nach ein paar Folgen. Also man hat sie dann, glaube ich, nicht müssen fertig schauen. Aber prism-break.org, da gibt es ganz viele Dienste, also kommerzielle Dienste, die wo man kennt, Software, die man kennt, und dann offene Alternativen, die allenfalls ein bisschen sicherer sind. Wobei, eben, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, wie sicher. Da muss man immer ein bisschen ein Fragezeichen machen. Aber ich glaube schon, wenn man nicht völlig auf dem Mainstream schwimmt, ist das wahrscheinlich schon ein Sicherheitsgewinn, oder?
Ich glaube schon. Vor allem eben, wenn man diesen Dienst, also ich glaube, jeder hat so ein Image, wie ein gewisser Dienst mit den Daten umgeht. Und je nachdem kann man dann sagen, okay, ich möchte jetzt vielleicht nicht bei der Google das machen, sondern suchen eine Alternative. Oder Apple ist mir nicht sympathisch und ich gehe lieber auf Android und so weiter. Und dann kommt man dort so eine ganz gute Übersicht über Alternativen, was einfach gibt, wo man kann anschauen kann, und dann muss man sich einfach entscheiden, eben, ist es mir wert, den Umstieg zu machen in die andere Welt, die wo einfach vielleicht ein bisschen anders aussieht, oder? Ja, ist dann halt gleich okay, ohne Verschlüsselung.
Der Maggie hat noch gesagt, wir müssen nennen BitTorrent-Sync, das wäre eine gute Methode zum, als Ersatz für Dropbox, wenn man die Daten zwischen seinen Rechnern synchronisieren will. Ist das richtig, dort muss man die aber laufen lassen, oder? Dort gibt es keinen Server, wo die... Ich habe das nicht ausprobiert.
Hast Nein, es gibt keinen Server. Das ist auch...
Genau, es wird
verteilt irgendwo in der Welt.
So wie bei Walla, also WUALA.com, das ist so ein Spin-off von der ETH ursprünglich. Dort verteilt man auch seine Daten so in einem zentralen Netz und speichert die bei allen diesen Leuten. Also so, man verhackstückt sie so in ganz kleine Portionen und die werden irgendwo im Netz verteilt. Und niemand hat alle eure Daten, sondern vielleicht nur einen Bruchteil von eurer Datei. Also das heisst, die nützt man für sich auch nicht. Und so verteilt man die Daten im Netz. Hat früher auch eher ein bisschen umständlich getönt, aber heute in Zeiten von NSA würde man sagen, doch, wieso nicht, oder?
Ja, vor allem, ich habe wirklich kein Risiko. Also das Problem war immer, ich habe Daten bei jemand Fremdem, natürlich, den können sie ja anschauen, aber jetzt in dieser Situation ist es halt wirklich so, die Daten werden so verstückelt, da kann einer auf die Festplatte, und auch wenn er mega gut ist, er kann es nicht auslesen, weil er hat einfach einen Bruchteil der Daten, von dem her ist die Sicherheit schon recht hoch.
Genau. Und wir hätten eigentlich jetzt auch noch wollen über die private Cloud reden, aber ich glaube, 2 Minuten und 30 Sekunden vor dem Ende von dieser Sendung schaffen wir das nicht mehr. Das machen wir dann im neuen Jahr mal. Und das war es auch mit der Sendung von heute. Vorerst mit der NSA. Wir kommen auf das Thema private Datenhaltung und Sicherheit sicher zurück. Aber wir hoffen, dass wir euch wenigstens ein paar schöne Enthüllungen heute schon können bieten. Und wir hoffen auch, dass, was die NSA angeht, nicht noch schlimmere Enthüllungen auf uns zukommen. In einer Woche haben dann Kevin und ich wieder Dienst. Wie immer, am letzten Dienstag im Monat geht es um Kummerbox Live, um die vielleicht ein bisschen harmloseren Probleme, die man in der digitalen Welt so hat. Wenn ihr Fragen habt für Kummerbox Live, ein ungelöstes Problem, Lob, Tadel, Themen wünscht, dann schickt uns wie immer die Sache auf digital@stadtfilter.ch. Das ist es gewesen. Mein Name ist Matthias Schüssler.
Ich bin der Kevin Rechsteiner. Ganz einen schönen Abend. Tschüss zusammen.
Macht's gut. Tschüss miteinander.
Das Technikmagazin Digital ist euch präsentiert worden von Stadtwerk Winterthur. Lokal vernetzt, global verbunden mit dem Glasfasernetz. Mehr dazu auf www.stadtwerk.winterthur.ch.